Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Er oder sie ist der Grund, warum manche auf eine Party kommen. Diese Personen können aber auch der Grund sein, warum manche eine Party wieder verlassen. DJs, Disc-Jockeys sind eigentlich nur Plattenaufleger, aber das ist natürlich Quatsch. Die sind viel mehr als das. Sie lenken unsere Stimmungen, sie bringen ganze Säle und Festivalwiesen zum Ausrasten. Manche vergöttern sie dafür, andere, hier in Berlin sind es wirklich nicht so wenige, die wollen selber unbedingt DJ werden. Wir sprechen heute über das DJ-Sein, über Klischees, über besondere Herausforderungen und das Lebensgefühl DJ. Mit ganz unterschiedlichen Leuten. Aka Aka, DJs und Produzenten, Remixer, die touren nach wie vor als Headliner über internationale Festivals und auch durch die Clubs. Und bei uns legen sie freundlicherweise einen Zwischenstopp ein. DJ Flashtime alias Johannes Tim. Der legt unter anderem auf Hochzeiten auf und der erzählt uns, wie das ist. Spoiler, nicht ohne, nicht ohne, nicht ohne. Und dann gibt's noch DJ Epek. Sie berichtet speziell darüber, wie sie ihr Publikum zum Ausrasten und Tanzen bringt. Mein Name Utz Dreger. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ab 21 Podcast.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen heute über DJs. Zu Gast im Studio sind DJs, Pech Zufall. Aka Aka sind hier. Hallo.
Hallo, guten
Hannes
Abend.
Und Holger.
Hallo Utz.
Ihr seid DJs, aber ihr seid natürlich noch viel mehr. Produzenten, Remixer und ihr macht das Ganze nicht erst seit gestern. Den Track, ihr werdet es mir erlauben, dass ich den spiele, den werden manche noch in den Ohren haben. Und die wissen,
die ollen
wow,
Kamellen, ja.
Damals schon. Sitzt noch. Wenn wir da anfangen, über DJ zu sprechen, DJ sein zu sprechen, wie ist das bei euch, wenn ihr jetzt zurückspult? Wie kamt ihr in diese Position, in der ihr jetzt angekommen seid?
Also ich war früher immer Raver, also so mit 18 ging es los und dann sind wir auf die ersten Festivals gefahren mit Freunden und dann... Ja, dann hat man so hochgeguckt und gedacht, ach, das ist ja schon toll und irgendwie würde ich jetzt aber andere Musik spielen. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, das mache ich dann jetzt auch. Dann fange ich jetzt auch an, selber Musik zu spielen, weil ich würde es anders machen als die da oben. Und dann, so ging es dann los und das ist jetzt 15 Jahre her.
16?
16, 16.
Und ging los in, du warst auf den Partys, warst du, der gesagt hat, ja, ich leg auf, ich mach das? Oder?
Ja, genau.
Dann, der sich dann aufgedrängt hat?
Genau, aufgedrängt, das ist das richtige Ding. Also das macht man ja am Anfang, da will man ja überall und wird auch im Toilettenfloor spielen, wenn es sein muss.
Ja, bei mir war es tatsächlich ganz anders. Also ja. Ich habe mich schon sehr früh für elektronische Musik interessiert. Aber nie so einen Zugang dazu gehabt, so als Raver. Also ich bin schon ausgegangen und habe dazu getanzt und ich habe es gefeiert. Komme aber aus dem Saarland und da war halt keine große Techno-Szene. Also es gab schon ein paar kleine Läden, da wurde verschiedene Musik gespielt, nicht nur Techno und Trance und sowas, sondern auch Drum Bass vor allem und Jungle und so. Und da konnte man sich richtig austoben. Aber der Zugang zu Techno und Hausmusik kam bei mir erst mit dem Zuzug nach Berlin. Das war 2003. Und ich habe mehr und mehr angefangen, auch also so ein bisschen dieses Crate-Digging zu machen.
Ja,
also wirklich auch in Plattenladen zu gehen und die Dinger irgendwie, die Crates, also die Plattenkisten durchzuwühlen nach Musik, die mir gefällt. Aha. Und habe dann auch mal angefangen, irgendwie für eine Freundin zum Beispiel meine CD zum Geburtstag zusammenzustellen oder für einen Kumpel und so. Und da war halt einmal eine Barkeeperin dabei aus einer Bar, es hieß damals Neue Berliner Initiative. Und der habe ich zwei CDs zusammengestellt, eine zum Chillen, eine zum Tanzen. Und sie hat mich dann Tage später, also wirklich bei mir, also es war überhaupt kein Gedanke so, hey, der stecke ich jetzt ein CD zu und vielleicht bucht die mich dann oder so. Gar nicht, ja. Also es war für mich einfach so, ach, die
zu
mag
dem
auch
Zeitpunkt
elektronische Musik.
Du auch noch gar kein DJ,
nee,
oder?
Nee, ich war kein DJ. Ich habe es einfach nur so zum Spaß gemacht. Ja. Und ja, dann ruft sie mich ja aber an, ja, und meint so, hey, Hannes, du musst unbedingt herkommen. Du glaubst nicht, was hier passiert ist, ja. Also der DJ, der Resident war fertig, hat aufgehört. Ich habe dann die CD von dir, die Tanzbare, eingeschmissen. Und die Leute sind aufgesprungen von den Sofas, ja, es war so eine Mischung aus Bar und Club und haben angefangen zu tanzen. Das hat sie noch nie gesehen ohne DJ. Ja, also da war kein DJ mehr und die Leute haben angefangen zu tanzen. Und dann hat sie mich halt einen Resident DJ vorgestellt, der meinte, ja komm, nächstes Mal bringst du irgendwie ein paar CDs mit und spielst dann auch mal hier. Und ich so, hä, was? Nee, ich kann aber gar nicht auflegen.
Und dann ging's los.
Ja, und dann meinte er, das lernst du dann schon.
Nur ganz kurz, weil das viele vielleicht nicht wissen, was wart ihr vor, bevor ihr hauptberuflich DJs?
Also ich habe eine Informatik-Ausbildung gemacht und auch abgeschlossen und auch angefangen zu arbeiten und dann noch später an der TU technischen Umweltschutz angefangen zu studieren und dann ging das los.
Holger, ja, das habe ich ihm ausgeredet.
Ja, genau. Ich habe Holger kennengelernt und der meinte irgendwie, lass mal lieber einen trinken und irgendwie Musik machen.
Ja, ja, genau.
Auf dem Open Air 2008 genau, habt ihr euch kennengelernt.
Genau. Ja, und dann ging das ganz schnell.
Ja, und ich habe Büroinformationselektroniker gelernt. Also es klingt toll, aber ich habe im Prinzip nur Kopierer geputzt.
Aber am Ende konnten wir Computer bedienen und das ist gar nicht so
nicht schlecht.
Genau, ist gar nicht so schlecht, wenn man einen Sequencer, also eine DAW bedienen will und auch wirklich Musik produzieren will.
Aber ich war dann eine Zeit lang auch selbstständig in der Heimat und so. Das war auch alles ganz toll, aber mir ist da auch die Decke auf den Kopf gefallen und ich wollte auch weg irgendwann, weil es war nett da, aber für elektronische Musik war zu wenig.
Wir müssen auf die Karte
Markt
gucken, Emden, ja, das ist da, wo Otto herkommt.
Jetzt wird geklickt, überall bei den Hörern.
Das ist also ganz nah an Holland dran.
Und immer
also,
schlechtes
hat
Wetter.
Hat jetzt nicht nur Nachteile gehabt, dass man da gewohnt hat, aber es war... Ist halt sonst nicht so viel los gewesen.
Es gab, einen Sommer, da Deutschlandkarte überall Sonne, ja. Und Holger meint so, ich fahre jetzt eine Woche in Urlaub in meine Heimat, ja, und er guckt auf die Wetterkarte und da ist halt genau für diese Woche nur auf Emden ist wirklich so eine Wolke. Ja? Ganz Deutschland 28 Grad und Sonne und da waren halt 18.
Ihr habt euch aber bei einem sonnigen Open Air in Berlin 2008 kennengelernt. Ihr habt gesagt, komm, lass uns mal einen trinken. Das machen viele Bekanntschaften in Berlin. Genau. Das geht dann 40 Jahre gut und dann ist irgendwann vorbei.
Aber ihr seid
sehr produktiv geworden. Was? Warum?
Also ich bin Hannes dann irgendwie auf den Sack gegangen. Ich sagte, du, ich habe irgendwie was gewittert bei ihm. Also ich dachte, das ist ein guter Mann.
Ja, vor allem hatte ich die Getränkebons. Er war neu in Berlin. Ja, ich war schon etablierte DJ hier.
So,
und dann kam er an, hast du mal ein Bier? Ich sage, klar. Zeigst mir mal ein paar Tracks.
Ja, ja, und dann sind wir im Studio gelandet. Also erst noch in dem...
Im Studio ist gut. Das war irgendwie... Ich habe ihm seine Studiomonitore abgekauft, ja.
Damit ich was zu essen kaufen konnte.
Genau, er hatte nämlich keinen Cola, als er nach Berlin ist.
Du sicher ab, Gründau.
Ja, und dann haben wir es in meinem Wohnzimmer, haben wir die erste Nummer produziert. Das war Woody Woodpecker.
Ah, okay.
Und das war 2008, als wir die produziert haben. 2009 kam die rauf auf Steve for Talent, Oliver Koletzkis Label.
Und das war quasi im März, das war unser Gründ, also im März 2009 war unsere Gründung.
Eigentlich
auch.
Haben wir jetzt in 4 Monaten haben wir Jubiläum,
ja,
10 Jahre.
10 Jahre.
10 Jahre, genau. Aber wenn ich sagen darf, dann ging ja, wenn ich das auch so sagen darf, relativ schnell die Post ab.
Ja.
Kann man sagen. Habt ihr euch irgendwas vorgenommen, als ihr jetzt gesagt habt, okay, wir machen jetzt was zusammen?
Definitiv. Also
wolltet ihr auch irgendwas anderes machen?
Ja, wir waren ja vorher, also Holger als die Ascent.
Ja, genau.
In seiner Heimat vor allem, aber er hat da zum Beispiel auch einen Remix-Contest für Karl Cox schon gewonnen, also schon auch so eine gewisse Reputation in seiner Heimat. Mhm. Kam dann nach Berlin und ich war in Berlin halt schon einige Jahre als DJ so unterwegs in der Szene, in Bars, in After-Hours, in Clubs und so. Aber dann, als wir das Projekt zusammen wirklich im Kopf dann, also die Synergie gespürt haben?
Ja, genau. Und die Entscheidung war ja im Prinzip, also ich bin auch erst nach Berlin gegangen, wo ich die Releases hatte, wo ich dann wusste, okay, du kannst nicht so scheiße sein, probier es mal. Und ich habe gemerkt, bei mir zu Hause läuft's nicht. Also da wäre ich nie weggekommen und mir ist auch die Decke auf den Kopf gefallen, weil ich nicht die Leute zum Arbeiten
hatte. Ja, die Szene war auch einfach nicht da. Ne? Ich meine, Berlin hatte damals gerade eine total lebhafte Szene und ich meine, heute natürlich nach wie vor. Aber damals haben wir halt auch gespürt, dass wir halt noch einen Schritt weiter gehen könnten, wenn wir wollten. Und das war halt eine ganz bewusste Entscheidung, das auch zu machen. Also,
aber seid ihr auch angetreten in dem Wissen, so und so sieht die Szene aus und das wollen anders machen?
Also ein bisschen blauäugig waren wir schon.
Wir waren total blauäugig, aber wir hatten genau diese Idee, es anders zu machen. Und zwar war die Idee, wir machen einen Live-Act erstmal direkt. Wir spielen nur eigene Musik, nur komplett eigene Musik. Und dann rocken wir das aber so, dass die Leute sich auf jeden Fall daran erinnern werden, ob die es jetzt gut oder schlecht finden.
Ja, genau.
Ja, und dass dieses Polarisieren, das war extrem wichtig für uns. Das haben wir vorher, bevor wir je gespielt haben, irgendwie schon entschieden, ja, zu sagen, wir polarisieren. Wir machen da was, was die Leute irgendwie total auseinanderreißen wird.
Ich habe Besuch von AK und das sind Hannes und Holger. Schön, dass ihr da seid, nach wie vor.
Hallo.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass ihr 2008 euch zusammengetan habt. Dann habt ihr gesagt, ihr hattet den Ansatz, dass was immer passiert, die Leute sollen eure Live-Auftritte im Kopf behalten.
Ihr wollt nicht nur im Kopf behalten, sondern auch polarisieren. Also es ist entweder geil oder es ist scheiße zu finden.
Jetzt ihr wurdet mehrfach ausgezeichnet für diese Performances. Was macht denn die Performance von AK aus?
Also ich denke,
wir haben erstmal versucht, immer auf dem Punkt zu sein. Das ist, klingt zwar einfach, ist aber extrem schwierig.
Also ich denke, Holger redet. Das ist halt schon ein Ding. Wir sind halt ein Team. Ja. Der eine sagt, der andere tut. Nee, es ist, ich glaube, es ist auch diese Wahrnehmung.
Ja, also der Plan ist, Hannes sieht gut aus und ich habe mich hinter dem Pult versteckt. Nein, Quatsch, genau. Natürlich nicht.
Nee, aber ich habe so eine Sequenz aus 2013 gesehen, da gibt es so Schlägerei-Sounds, die man aus Italo-Western kennt. Genau. Und dann sieht man euch, wie
ihr das sozusagen vor dem Plattenkammer so Bud Spencer, Terence Hill nachgestellt. Und also natürlich so ein gewisser Witz, der aber erstmal nicht so polarisierend ist, sondern auch Charaktere zu sein. Ja? Also selber dazustehen und nicht nur die Musik sprechen zu lassen, sondern auch sich selbst und das geht natürlich damit einher, dass man mit den Leuten auch kommuniziert. Und
ich glaube, das, was es ausmacht, wir glauben wirklich an unser Zeugs. Also das heißt, wenn wir unsere Musik spielen, dann leben wir das auch, weil wir haben es selber gemacht, wir leben das quasi dann in dem Moment aus. Und du kennst, wenn du einen Song gemacht hast, kennst du jedes Clap, jedes Snare, du weißt, wo sie sitzt. Und wenn du dazu dann auch immer dann das kommt auch aus uns raus, also es ist jetzt nichts Geplantes, sondern dann, wenn die beim Snare...
Ja, wir feiern es einfach. Ja. Und mit den Leuten. Ja, und genau. Das ist halt so ein Ding, also wir
sind nicht alle, viele sind vor, eher sehr genau, zurück.
Wir haben halt auch schon DJs mitbekommen, die quasi hier hinterm DJ-Pult versteckt auflegen. Ja? Namhafte DJs. Und dann steht echt ein DJ, steht nicht, sondern kniet, ja, damit die Leute ihn nicht sehen.
Also ist aber auch ein Statement
ist
gewesen.
Ist auf jeden Fall ein Statement.
Und wir haben, also das ist auch nicht wertend oder so.
Polarisiert auch, ja. Aber die Leute haben halt keine Verbindung zu ihm, weil man ihn halt nicht sieht.
Da gibt es eine ganz wichtige Frage. Wenn wir heute über DJs reden, gibt es eine ganz wichtige Frage, die natürlich unter Nägeln brennt, die wahrscheinlich jeder Taxifahrer euch stellt. Wie wichtig sind diese Knöpfe, an denen ihr da dreht? Und sind die für alle DJs gleich wichtig?
Extrem wichtig. Man kann natürlich umgehen. Also man kann das natürlich vorprogrammieren, indem du einfach dein Set aufnimmst.
Ja, stellt sich da auch jemand hin, dreht an den Knöpfen, ja, passiert nichts.
Haben wir schon öfter gesehen. Ja. Haben wir tatsächlich auf großen Festivalbühnen eigentlich am meisten gesehen.
Da ist es dann so, bei den Acts war das dann so, dass die Lichtshow zum Set synchronisiert wurde.
Oder auch nicht. Also teilweise ist es auch so, dass der DJ einfach irgendwie scheinbar irgendwie keinen Bock hat.
Das gibt es auch. Ja. Aber das wird uns nie, also das kommt
bei uns. Ja, aber wir haben es wirklich schon gesehen. Also wenn du wirklich danach spielst und du stehst da direkt neben dem DJ und siehst, der irgendwie, er macht so, als würde er den Knopf berühren und dreht daran, ja, und die Musik, also passiert irgendwie auch nicht wirklich was, aber vielleicht ist sogar zeitlich so getimed, dass dann was passiert.
Ja. Okay.
Aber
bei euch bedeutet es eine Menge, wenn in den Knöpfen
dreht. Ja, genau, also die Equalizer sind das Allerwichtigste, also ohne die kann man keinen anständigen Übergang machen. Würde man den Bass nicht rausdrehen bei den Übergängen, dann, also von einem Lied muss der Bass rausgedreht werden, tut man es nicht, dann hat man eine Überlagerung und das frisst quasi sich
also
gegenseitig auf.
Das Ganze heißt der Mixing, ja, Mixing Skills, und das heißt, du mischst zwei verschiedene Sachen zusammen. Das heißt, du nimmst von dem einen was raus und schiebst von dem anderen dafür was rein. Ja, also nimmst bei dem einen den Bass raus und hier ein bisschen mehr Bass von dem anderen rein.
Dann kommen wir zum nächsten DJ-Klischee, dass ihr eigentlich als DJs, was viele DJs ordentlich mitfeiern, das kann man ja nach dem Auftritt zweifelsohne. Während des Auftritts klingt es jetzt nicht so, als könnte man da irgendwie mit 8 Gin Tonic angekommen.
Also ab und zu geht's.
Kontrollfrage,
also,
ja.
Ja, ne, ab und zu passiert es tatsächlich, dass, dann geht es nicht anders, aber...
okay, ja.
Also sagen wir es mal so, wenn man jetzt früh bei einem Festival ankommt und da sind ganz viele Freunde, die man so das ganze Jahr nicht gesehen hat, dann ist es ziemlich schwierig, bis zum Set komplett clean zu bleiben.
Ja,
aber wir achten wirklich drauf, dass wir vorm Set nicht uns...
Weil man es sonst richtig verkacken kann, weil die Knöpfe so wichtig sind.
Also ja, genau. Ein Bekannter von uns, den wir damals kennengelernt haben, vor Ewigkeiten, beim ersten Kennenlernen meinte er so, heute Abend haben wir zusammen ein Artist-Dinner. Ja? Also es waren mehrere DJs, die in einem Club gespielt haben. Es gab ein Dinner. Ja, und der meinte, am Artist-Dinner erkennt man, wie der Abend abläuft. Und wenn du ein gutes Dinner hast, dann hast du meistens auch eine gute Party. Aha. Und zum guten Dinner gehört meistens auch irgendwie für Holger ein Bier, für mich ein Glas Wein. Und dann hat man zumindest irgendwie so...
Auch der Begriff Wodka taucht bei euch häufiger mal auf.
Ja, aber momentan ist es eher rum. Also die Wodka-Phase ist jetzt, haben wir gerade kurzzeitig hinter uns gelassen.
Also ihr lebt es also so richtig,
ja, aber
dieses DJ-Sein, das macht euch
auch
noch
mal einen
total
Monat lang
Spaß.
Komplett alkoholfrei und trinken gar nichts und...
Aber ihr wollt das, also dieses Feiern gehört auch einfach dazu.
Definitiv.
Das passiert auch automatisch. Also wir machen den Job auch viel zu gerne und da gehört es irgendwie dazu. Aber
man kann auch ohne Alkohol eine gute Stimmung erzeugen,
genau.
Und auch verfolgen. Also ich habe komplett nüchtern sehr gute Partys gefeiert. Mhm. Aber also Alkohol macht es auf jeden Fall einfacher. Aber es das heißt nicht, dass es das besser macht. Ja,
genau.
Also
hört man sich wahrscheinlich auch mal später an und sagt, okay, da hätte ich mal vielleicht anders performt oder
nicht unbedingt.
Also es gab das tatsächlich
schon. Gab es schon, aber in der Regel ist es eher, dass man dann schon Profi genug ist.
Okay, schnell weg, wir haben gar nicht so viel Zeit. Weg von diesen bösen Dingen. Es gibt hier in dieser Stadt speziell Millionen von Leuten, die alle sagen, ich werde Elektroproduzent oder DJ, ob die jetzt aus Deutschland kommen oder international. Was ist eure
sagen,
Nachricht
sagen,
an diese Kids?
Sagen, viel Erfolg. Nein, also
ja,
ich meine, es lohnt sich natürlich, aber nicht das als Job
zu
verfolgen.
Der Gedanke darf nicht sein, der Gedanke darf nicht sein, ich möchte damit Mädchen abschleppen, Alkohol trinken
oder viel Geld verdienen.
Also mein Anspruch und auch Hannes sein Anspruch ist, wir wollen erstmal gute Musik machen. Und wenn man mit der Musik, die man selber macht, wenn man die dann Leuten präsentieren
nicht,
kann.
Nicht Leuten, also nicht speziell seinen Freunden, weil die sagen immer, es ist geil, ja, sondern auch jemanden Fremden. Also wir bekommen halt mittlerweile auch, also schon immer eigentlich sehr viele Musik zugeschickt von Leuten, die einfach ein Feedback wollen. Nicht mehr, dass wir die veröffentlichen, sondern einfach ein Feedback. Und da sind wir auch sehr ehrlich und sagen halt, was man vielleicht auch auch anders machen könnte oder dass es halt vielleicht noch nicht so weit ist, das wirklich auf großem Stil zu veröffentlichen.
Also eure Leidenschaft zur Musik, die könnt ihr einfach leben und eure Kompetenz wird geschätzt und das
definitiv, aber
und das,
manche Leute
dadurch kriegen wir es bezahlt und das merkt das Publikum aber auch, dass wir das nicht machen, um jetzt das Geld mitzunehmen, sondern wir machen es wirklich, weil wir es machen wollen. Also darum geht es halt.
Also das Gros der DJs, die überhaupt auflegen, wird davon nicht leben oder nicht davon leben können.
Ja, die
also
Spitze.
Das sind wirklich irgendwie 99% der DJs können eigentlich nicht davon leben. Und das muss man sich einfach vor Augen halten, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, irgendwie das zu einem Beruf zu machen. Und wir wussten das und haben es halt geschafft, aber es kann natürlich auch ganz anders laufen.
Aber so, um dahin zu kommen, war es dann auch wirklich so, dass wir 8 Stunden gearbeitet haben und danach 8 Stunden ins Studio gegangen
aber
sind.
Jeden Tag aber und dann 8 Stunden nochmal nachts.
Das mag ja eine Warnung nachts, sein, nachts da draußen.
Tags und nachts, also 16 Stunden.
Aka Aka, Hannes Holger, vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
Ach, schon vorbei.
Ganz schnell. Ja, es Zeit verflog.
Deutschlandfunk Nova.
Hochzeiten. Da kriegt man ja in kurzer Zeit so die gesamte Palette des menschlichen Daseins auf einem Tablett serviert, wenn man denn will. Bei Hochzeiten finden sich die Menschen zusammen, meist elegant aufgehübscht. Sie bringen freundliche Geschenke, es werden edle Schwüre auf die Liebe gehalten und vor versammelter Mannschaft werden in Reden ehrlich oder wahnsinnig verlogen Familiengeschichten aufgearbeitet und reflektiert. Es wird gelacht, es wird geweint, irgendwann wird auch getanzt und gefeiert. Zumindest bei den Mainstream-Hochzeiten setzt dann irgendwann auch der Alkohol mit ein und dann geht's weiter. Onkel Gustav ist dann irgendwann vollkommen mit dem Kopf in der Erdbeerbowle verschwunden. Der Schwiegerpapa spricht nicht mehr mit Tante Erna. Alte Klassenkameradinnen glauben immer noch Breakdance tanzen zu können und zu müssen. Mindestens 5 Personen werden sentimental, rennen verheult aus dem Saal. Der Schwibschwager ist mit der Großcousine in der Besenkammer verschwunden. Ich glaube, es wird klar, worauf ich hinaus will. Es ist die Hölle. Und mittendrin steht ein Typ, das ist der DJ. Und der soll das Ganze stimmungsvoll begleiten. Einer wie Johannes Timm, der immer mal wieder auf Hochzeiten auflegt, eigentlich aber in Clubs und der hat auch noch einen ganz anderen Job, hat halt irgendwann mal angefangen mit dem Auflegen. Ich habe ihn gefragt, wie wichtig ist es, als Hochzeits-DJ sich gut vorzubereiten und ordentlich briefen zu lassen?
Nee, das ist ganz wichtig. Also gerade bei Hochzeiten, für viele ist ja doch irgendwie der Hochzeitstag einer der wichtigsten Tage in ihrem Leben und dementsprechend hoch sind dann eben auch die Erwartungen an, was alle Aspekte dieses Tages angeht und eben auch an die Musik. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich vorher ganz genau abspricht und die Erwartungen klärt. Also sowohl, welche Musikrichtung soll es gehen, als auch, wie geht man damit um, wenn sich irgendwelche Gäste irgendwelche unmöglichen Songs wünschen und was gefällt dem Brautpaar selbst, was darf auf keinen Fall fehlen. Wenn man das vorher klärt, dann kann man die Songs dann eventuell noch besorgen, wenn man sie nicht hat. Wenn man das nicht getan hat, dann steht man blöd da. Also da sollte man schon sehr genaue Absprachen treffen, vielleicht genauer als bei anderen Gigs.
Und wie penibel sind die Leute? Gibt es denn so richtige Listen mit No-Gos und Sachen, die auf jeden Fall laufen sollen? Also wird da wirklich nichts dem Zufall überlassen?
Das ist ganz unterschiedlich. Und manchmal sind es ja auch Leute, die selbst gar nicht so eine genaue Vorstellung davon haben, was sie eigentlich wollen. Da ist es dann natürlich auch so ein bisschen die Aufgabe des DJs, das herauszufinden, auch im Laufe des Abends noch herauszufinden, indem man verschiedene Musikrichtungen antestet und guckt, was funktioniert. Es ist halt eben so, dass man so ein bisschen versuchen muss, dass für jeden was dabei ist. Und wenn man dann noch als DJ einen gewissen Anspruch an sich selbst hat, dann will man natürlich nicht nur sozusagen die Hits spielen, die schon alle aus der Dorfdisco ihrer Jugend kennen, sondern schon auch noch ein bisschen was Interessanteres, ein bisschen eigenen Geschmack reinbringen.
Aber es ist doch gerade bei Hochzeiten so, dass dann irgendwann die Dorf-Disco-Hits von früher gewollt werden. Also dass dann irgendjemand kommt und sich, also so stelle ich mir das vor, über den Pult beugt und sagt, spiel mal die Spice Girls. Hast du die Spice Girls da? Läuft das nicht so in der Regel?
Auf jeden Fall passiert das bei Hochzeiten und man muss in der Regel bei Hochzeiten auch Wünsche erfüllen. Also man kann sich nicht bei Hochzeiten auf den Standpunkt stellen, a DJ is not a jukebox, ich werde auf gar keinen Fall machen, was ihr euch wünscht, sondern man muss da im begrenzten Rahmen drauf eingehen. Hochzeiten sind ja auch eine nostalgische Veranstaltung. Also du hast schon recht, da geht es viel um Songs aus der Jugend. Da werden viel 80er, 90er Jahre Hits gewünscht und so weiter. Und trotzdem ist es halt so, dass man bei allen Kultsongs, die man da, ich sage jetzt mal Kultsongs in Anführungsstrichen, da fallen dann solche Sachen wie die Blues Brothers drunter oder auch I Will Survive, man noch ein gewisses Niveau bewahrt. Also die Kunst ist bei solchen Gigs so ein bisschen, wo es halt um verschiedene Genres geht, dass alles mal drankommt, ohne dass es komplett beliebig ist. Also man muss für viel Abwechslung sorgen, aber man sollte vielleicht trotzdem nicht wild durcheinander spielen, sondern immer so ein bisschen Phasen einbauen, wo man dann mal ein bisschen 90er Jahre Oldschool Hip-Hop spielt oder dann ein bisschen Gitarrenmusik und Rock. Und tendenziell hast du schon recht, je später es wird und je stärker der Alkoholspiegel steigt, desto mehr sind dann auch Sachen zum Mitgrölen gewünscht.
Und ich höre bei dir so raus, also dir ist schon klar, dass das jetzt nicht die Rampe für ein Künstlertum ist. Andererseits möchtest du dich danach auch nicht benutzt und verbraucht fühlen.
Ja, so ein bisschen ist das so. Es geht da immer tatsächlich um einen Kompromiss. Das ist immer so ein bisschen ein Aushandlungsprozess zwischen DJ und Publikum. Es gibt ja ein gewisses Spektrum von Selbstverständnissen bei DJs. Die einen sehen sich als reiner Dienstleister, der nur das tut, was die Leute wollen und es einem recht machen will. Das andere Extrem wäre dann der totale Künstler, dem völlig egal ist, wie das ankommt, was er da spielt, solange er seinem Stil treu bleibt und seiner eigenen Vorstellung treu bleibt. Ein guter DJ sollte immer irgendwie dazwischen seinen Mittelweg finden, sodass man die Leute nicht komplett verliert, aber vielleicht auch ein bisschen fordert und auch mal ein paar Lieder einstreut, die vielleicht nicht jeder auswendig kennt und mitsingen kann. Und wenn man da so eine ausgewogene Mischung hinkriegt und das läuft, dann kann man eigentlich zufrieden sein.
Man ist ja als DJ schon jemand, der extrem die Stimmung auch im Saal mit beeinflussen kann. Und da kann man ja auch Fehler machen. Aber jetzt stelle ich mir einfach mal diese ganze Veranstaltung aus deiner Perspektive vor. Du bist dann also vor diesem Saal von Leuten, von denen du vielleicht die Mehrzahl gar nicht kennst. Und du merkst, sie werden zum Beispiel immer betrunkener oder sentimentaler oder lustiger oder trauriger oder wie auch immer. Also da passiert emotional total viel. Wie gehst du damit um? Also verhältst du dich da möglichst neutral und probierst einfach fokussiert deinem Job nachzukommen oder weiß ich nicht, trinkst du auch was, um mit in Schwingung zu geraten, weil es sonst gar nicht geht?
Also bei Hochzeiten halte ich mich normalerweise zurück, also da ein bisschen was trinke ich schon auch, aber nicht über die Maßen, weil man schon irgendwie auf Zack sein muss. Eine gewisse Distanz hat man als DJ gegenüber dem Geschehen automatisch. Also man ist bei so einer Party nicht so richtig Teil der Party, weil man dann eben auch mit den Leuten umgehen muss, die einem auf die Nerven gehen und sich aber wünschen. Aber wenn es gut läuft, dann schafft man es tatsächlich, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Und also ich als DJ würde natürlich sagen, dass die Musik mit das Wichtigste auf so einer Party überhaupt ist. Das teilen nicht alle. Man kann natürlich darüber streiten, gutes Essen und ein guter Ort sind sicherlich auch wichtig. Aber ich war auch als Gast schon selbst auf Hochzeiten, wo sozusagen keine Kosten und Mühen gescheut wurden, die in tollen Orten mit hervorragendem Essen waren. Und dann gab es keinen DJ. Also das ist mir auch schon mal passiert. Nicht, weil da gespart werden sollte, sondern weil es anscheinend dem Hochzeitspaar nicht wichtig genug war, sondern dann hat dann die kleine Schwester des Bräutigams irgendwie eine Spotify-Playlist zusammengestellt und das fand ich dann doch sehr merkwürdig, weil als DJ aus meiner Perspektive ist das doch mit das zentrale Element.
Du legst ja auch so auf, du heißt DJ Flashtime. Machst du diese Hochzeitsgeschichten noch so ein bisschen aus Nostalgie immer weiter? Oder also macht dir das auch noch Spaß oder ist das jetzt auch so ein Stück weit vorbei?
Ja, also ich habe nie davon gelebt. Ich habe das nie in dem Maße professionell gemacht, dass das mein Haupteinkommen war. Es war während des Studiums ein angenehmer Nebenverdienst, aber ich habe auch nie aktiv Werbung gemacht, sondern ich habe mich tatsächlich darauf verlassen, dass die Leute mit Anfragen zu mir kommen. Und es ist schon so, dass die Hochzeiten mit das Anstrengendste sind, was man als DJ so machen kann. Es hängt einmal damit zusammen, dass die meistens an Orten stattfinden, wo nicht so eine gute technische Infrastruktur vorhanden ist und man sehr viel mitbringen und organisieren muss. Also professionelle Hochzeits-DJs haben ihre eigenen PA-Systems, die sie sozusagen im Kofferraum ihres Autos durch die Gegend transportieren und dann überall aufbauen können. So war das bei mir nie, sondern ich habe dann eben
geguckt, man redet mit dem Brautpaar und die Braut schreit dann nach hinten, Schatz, haben wir ein Cinch-Kabel? Ja, wir haben eins. Und dann ist keins da, so ungefähr?
So ungefähr, genau. Also man muss sich vorher sehr genau abstimmen, man muss sich mit dem Veranstaltungsort abstimmen, man muss eben Equipment anbieten, wenn man es nicht selbst hat. Und das macht schon relativ anstrengend, also bis hin zu solchen Sachen, dass ich mal in unrenovierten Schlössern gespielt habe, wo es noch keine Steckdosen in der Wand gab, sondern es gab einen zentralen Starkstromanschluss und ich musste einen Konverter und 50 Meter Verlängerungskabel dafür mitbringen. Und solche Geschichten passieren dann auch gern. Das ist eben der eine Aspekt und der andere Aspekt ist natürlich, dass der Erwartungsdruck relativ hoch ist. Also man mehr als bei anderen Partys will man dann eben auch nichts falsch machen und will eben auch liefern und dazu beitragen. Das ist wirklich einer der schönsten Tage im Leben, des Brautpaares wird. Und eben diese extrem heterogene Gruppe von Leuten, wo halt nicht alles planbar ist. Also wenn man das eine Weile gemacht hat, dann hat man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, dass bestimmte Tracks eigentlich immer funktionieren so. Aber teilweise internationale Leute, das ist dann eben von der Oma bis zur Sechsjährigen, sind alle am Start. Und das ist eben anders als in einem Club, wo die Leute wegen einer bestimmten Musik hingehen und sozusagen das Musikangebot des DJs erstmal grundsätzlich schon mal positiv aufnehmen, muss man sich erstmal da beweisen und dann eben auch sozusagen mit Kritik gut umgehen können.
Und du hast das dann vielleicht auch so kategorisch schon im Kopf, dass du sozusagen deine Liste von Tracks vor dir hast und sagst, okay, ich will jetzt die 50-plus-Damen da hinten vom Buffet holen, jetzt hole ich mal den ABBA-Track raus, weil die haben sich schon den ganzen Abend nicht bewegt.
Ja, ein bisschen ist das schon so. Und es ist ja ganz vorteilhaft für so Hochzeits-DJs, dass es jetzt so einen Disco-Revival gibt, wo es vielleicht irgendwie vor 15 Jahren noch ganz furchtbar war, wenn man dann Dancing Queen wieder spielen musste, kann man inzwischen tatsächlich da ein bisschen variieren und dem Ganzen auch einen cooleren Touch geben, indem man sich irgendwelche neuen Remixe oder Edits raussucht, die vielleicht sowohl die Oma zufriedenstellen, als auch denjenigen, der genau wie der DJ selbst irgendwie nicht die normale Single-Version von Dancing Queen jetzt nonstop da hören will.
Deutschlandfunk Nova.
Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht am Freitagabend, aber wenn ich ausgehe, dann gerne so. Gerne neblig, gerne dunkel, gerne in große Clubs, schwitzende Körper um mich rum, stundenlang tanzen, wäre so meine Vorstellung von einem guten Ausgehabend. Und das ginge natürlich nicht ohne Musik und das geht natürlich auch nicht ohne gute DJs. Mit denen reden wir heute Abend darüber, wie man die Leute zum Tanzen bringt. DJ Ipek aus Berlin hört ihr im Hintergrund und die weiß tatsächlich, wie man Leute gut zum Tanzen bringen kann. Wenn sie auflegt, dann thront sie auch tatsächlich in meisten Situationen am DJ-Pult überall und hat den Überblick. Und ich wollte von ihr wissen, ob diese Situation, in der sich meistens die DJs befinden, beim Auflegen einfach so ein bisschen zu thronen, dann einem auch so das Gefühl gibt, die Massen da tatsächlich zu kontrollieren.
Also der DJ kann durchaus die Stimmung auf einem Event sehr stark beeinflussen. Also ich kann natürlich die Leute sehr unglücklich und depressiv machen oder aggressiv machen oder total glücklich machen und einfach nur freudestrahlend machen und einfach nur tanzend machen. Also da hat der DJ tatsächlich auch ein sehr großes Macht, um Stimmung zu erzeugen. Und natürlich dadurch, wie ich dann gesetzt bin oder je nachdem, wie ich im Club stehe, habe ich eine sehr große Übersicht über das Publikum. Und mich macht es manchmal auch, wenn jemand zum Beispiel sehr ernst guckt und an der Seite bleibt, an der Seite steht, dann gehe ich schon auch darauf auf diese Person hin und sage, ey, was ist los? Magst du die Musik nicht? Trifft es noch nicht deinen Geschmack? Was ist es? Worauf stehst du?
Und individuelle Betreuung.
Manchmal mache ich sogar eine individuelle Betreuung. Und ich finde sogar, dass DJs oft eine psychologische Betreuung auch machen
müssen. Ja, aber was passiert dann, wenn der sagt, ich will jetzt Tour Unlimited, No Limit hören? Dann spielst du den, oder?
Wenn es nicht in meinem Set drin ist, dann spiele ich den eher nicht. Aber es gibt manchmal zum Beispiel so absolut der neue Hit von Was weiß ich und den habe ich nicht da. Und dann sagen die Leute, dann sage ich, habe ich leider nicht, aber nächstes Mal. Oder vielleicht habe ich es doch und dann kann ich es ja spielen, wenn ich weiß, darauf ist schon zum 10. Mal gewünscht worden. Mhm. Als DJ musst du eine Offenheit mitbringen und Lust und spielerisches Herangehen. Und auch diese Gedanken, wohin will ich sie hinbringen und wie will ich sie hinbringen? Also wie suche ich meine Musik dann auch spontan aus? Ich möchte sie mit dem Alten vielleicht zum Tanzfläche bringen, aber sie dann auch zum Neuen tanzend machen und sie auch überraschen. Und wie bin ich drauf? Bin ich schlecht drauf? Bin ich gut drauf? Wie sind die Leute drauf? Wie ist die Stimmung generell? Was für Menschen sind dabei? Und halt auch alter Generation, kultureller Background.
Also du bist sehr viel dabei, da viel zu reflektieren und sozusagen lustvoll, aber auch ein bisschen planerisch vorzugehen. Wenn ich mir das jetzt so vorstellen muss, wie viele Züge im Voraus denkst du dir, das, was da passiert musikalisch? Also hast du schon die nächsten 2 Lieder im Kopf oder fließt das von Moment zu Moment?
Es ist wirklich sehr spontan bei mir. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel auf einen armenischen Trap gehen möchte, dann weiß ich, okay, es ist nicht Bum Bum, sondern manchmal ist es ein anderer Track. Und wie baue ich den ein? Und wohin will ich sie? Weil es kann sein, dass ich dann wirklich in drei Liedern was anderes spielen möchte. Und da muss ich das natürlich planen, damit die Übergänge nicht ad hoc und sehr, sehr, sehr schleudertraumatisch sind.
Und planst aber auch die Stimmung, dass du sagst, okay, wenn ihr jetzt nicht in sechs Songs irgendwie die Hälfte der Leute mit Hände hoch auf der Tanzfläche abschwitzen und alles geben, dann hast du irgendwas falsch gemacht? Also hast du auch so Stimmungen, denen du entgegenfieberst selber?
Also ich habe natürlich, ich finde ja auch, dass die DJs auch oft eine Love and Hate, also eine Relationship, also eine Beziehung zum Publikum haben. Mhm. Also entweder liebt das Publikum dich oder sie hassen dich. Und genauso ist es mit mir, nicht jedes Publikum ist ganz toll. Und ich versuche schon auch sehr stark die Stimmung zu machen. Und wenn ich zum Beispiel ein Lied auflege, wo ich denke, oh, ich habe es aber total daneben gegriffen, dann kann es passieren, dass meine Luft um mich herum, also dieses 30 Zentimeter um mich herum, auch sehr kalt wird. Ich spüre das körperlich. Was ich dann falsch aufgelegt habe, dass die Leute das total ablehnen. Das spüre ich.
Wie sieht es eigentlich mit dir und Tanzen aus? Kommst du dazu? Ist es wichtig, dass du selber auch in so eine Tanzstimmung kommst?
Also ich brauche selber Musik, zu der ich selber tanze, um auflegen zu können. Also es gibt halt so DJ-Ipek-Hits, wo man weiß, ah, Ipek spielt. Und das sind die Lieder, die mich dann auch eher zum Tanzen bringen. Also ich bin einer von den DJs, die sehr gerne zu der eigenen Musik auch tanzt. Und ich tanze generell sehr, sehr gerne. Und wenn ich tanze, es kommt vor, dass ich dann auf die Bühne gehe oder auf den Tisch steige von dem DJ-Pult und anfange mit den Leuten zu tanzen. Oder ihnen eine kleine Show liefere. Oder ich gehe in das Publikum und ich tanze mit ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Berlin. Die Sängerin Helene Fischer ziert das Cover der aktuellen Jubiläumsausgabe der Modezeitschrift Vogue zu 40 Jahre Vogue in Deutschland. Die 34-Jährige, die vor allem mit ihrem Hit Atemlos durch die Nacht populär wurde, posierte für das Fotoshooting barfuß, wie sie in einem Gespräch mit der Zeitschrift sagte, das am Donnerstag in Auszügen vorab veröffentlicht wurde. So geerdet und verbunden mit dem Boden, das hat ganz schön viel ausgelöst bei mir, sagte Fischer. So habe sie dem Fotografen alles von sich geben können. Sie habe schon einige Shootings gemacht und es sei immer ihr Ziel, die echte Person zu präsentieren. Trotzdem sind extravagante Outfits, das Make-up, das Setting natürlich auch immer eine Barriere, manchmal auch Schutz und Spielplatz zugleich. Bei Vogue sei das anders gewesen. Ich war so pur wie noch nie.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.